Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute freue ich mich, ist bei mir Monika Semedo aus unserer Fraktion Renew Europe. Monika, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Monika, du kommst aus
Luxemburg.
Luxemburg, ja, spannend. Ein kleines sozusagen Land der EU, was ja. wo man aber sagen muss, klein, aber fein. Was ist toll an Luxemburg?
Es ist ein Großherzogtum. Also großer Name für ein kleines Land, das sehr international, multikulturell und europäisch ist. So würde ich Luxemburg mit drei Wörtern beschreiben.
Und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union.
Genau.
Und wie kommt man aus Luxemburg ins Europaparlament?
Entweder mit der Bahn oder mit dem Auto. mein Werdegang, ich bin ja sozusagen eine Quereinsteigerin, habe über 20 Jahre lang als Moderatorin und später auch als Journalistin für RTL Luxemburg, den Fernsehsender, gearbeitet. Und habe aber gleichzeitig an der Uni Trier studiert. Habe irgendwann gesagt, nach dem Abi, ich studiere. Und habe aber beides gemacht. Und mit dem Magisterabschluss, also ich habe noch Magister gemacht, sozusagen ein Master, kam mir so ein bisschen die Idee auf, was mache ich jetzt daraus? Ich wollte eigentlich nur das Diplom haben, damit ich frei bin. Frei zu entscheiden, was ich irgendwann mal machen will.
Was genau hast du studiert?
Politikwissenschaft als Hauptfach, Spanisch und russische Literatur als Nebenfächer.
Oh.
Das ist ein Batzen.
Ja.
Da. Und mit dem, als ich das Diplom in der Hand hielt, hat sich da in mir irgendwas bewegt, hat mich was berührt. Und ich habe mich auch schon immer sehr sozial engagiert für Fairtrade und SOS Kinderdörfer weltweit. Und auch mit einer Reise nach auf die Kapverden, wo ich ursprünglich, also meine Eltern herkomme, und nach Guinea-Conakry, habe ich gemerkt, dass man mit kleinen Ideen, mit kleinen Initiativen manchmal sehr Großes bewirken kann und Leute, Menschen aus der Armut herausnehmen kann. Wenn sie Bildung haben, können sie sich ihre Zukunft selber aufbauen. Und ja, so diese Idee, die schwirrte dann 2 Jahre in meinem Kopf. Und aber ich wollte eigentlich nie in die Politik gehen. Ich wollte das vermeiden. Nur dann, weil der Premierminister, ich kenne den jetzt, Xavier Büttel, schon 15 Jahre, der hat das so am Rande mitbekommen. Und hat mich dann angerufen und ich habe noch gezögert am Anfang, weil es hieß, Frau Semedo, wenn Sie in die Politik gehen wollen, das machen ein paar Journalisten in Luxemburg, dürfen Sie nicht mehr beim Fernsehen arbeiten. Und das muss man sich gut überlegen.
Ja.
Ich wollte es aber dann irgendwie machen, habe Rücksprache mit meiner Familie und meinen engsten Freunden gehalten und mich dann entschieden zu gehen. Und für den Wahlkampf, den nationalen Wahlkampf 2018 anzutreten. Da hat es aber nicht sofort geklappt. Aber es war für mich okay so, weil es war eine schöne Erfahrung. Einfach mal, ich gehe gerne auf die Leute zu. Die Leute gingen natürlich auch auf mich zu, weil sie mich aus dem Fernsehen kannten.
Also wir müssen das für so ein bisschen für die deutschen Zuhörer.
Yeah.
RTL Luxemburg ist quasi dann so, wie muss man sich das vorstellen? Du hast quasi das Heute-Journal moderiert oder so in die Richtung oder die Tagesschau oder so ungefähr?
Ich würde sagen, wie explosiv, nur das Programm ist nur 2 Stunden lang.
Okay.
Davon habe ich 1 Stunde moderiert. Das war eine Talkshow, eine Live-Talkshow, also mit 2 Gästen zum Beispiel. Bisschen à la Markus Lanz.
Ah, so. In diese Richtung. Also du warst
dann
quasi
ein Magazin,
die Luxemburger Markus Lanz.
Ja.
Okay, kann man sich das vorstellen. So, und jetzt stelle ich mir Markus Lanz vor, wie er ins Europäische Parlament hinein stolpert. Aber du hast das natürlich viel eleganter und gemacht. Und wie ist es dann jetzt hier? Und wie ist da der Unterschied vielleicht auch zu deinem vorigen Beruf?
Also schon alleine der Wahlkampf war ein Genuss, auch mal durch das ganze Land zu reisen und nicht nur Menschen aus der Partei zu treffen, sondern auch ja auf Feste zu gehen, auf der Straße den Leuten zuzuhören. Ich liebe das. Mhm. Ich liebe das. Und dass es geklappt hat, konnte ich nicht erahnen am Anfang, aber Gott sei Dank, er hat mir in Luxemburg das Vertrauen ausgesprochen. Und der erste Tag, ich habe es auch mal in einem Zeitungsinterview so beschrieben, es war für mich wie der erste Tag auf dem Gymnasium.
Man kommt rein.
In die große Stadt sozusagen, weil in Luxemburg geht man auch sehr oft in Luxemburg Stadt dann aufs Gymnasium. Und so war es bei mir auf jeden Fall. Ich sehe das Gebäude, weiß nicht wohin, verlaufe mich, ich gucke mir die Menschen an, ich kenne so gut wie keinen, sag links und rechts Hallo, weil das macht man so auch in Luxemburg. Und dann sitzt du in deiner Klasse sozusagen im Renew Group Meeting, guckst auf die Bank links neben dir, rechts neben dir, sagst Hallo, stellst dich vor, aber du weißt gar nicht so, wie sind die anderen?
Ja.
Und dann gibt's auch den Lehrer, das ist bei uns dann Dacian Ciolos, ne, der Chair.
Der Fraktionsvorsitzende, genau.
Und du lernst den mal kennen und dann so langsam lernst du auch deine Klassen kennen, aber auch Leute aus anderen Klassen. Und das ist einfach... Ja,
dann den, auf dem Gymnasium. Dann den anderen jungen Schuljungen, der dann in der Reihe vor dir sitzt.
Genau.
Genau.
Der Körner. Aber und das jetzt, ist spannend. Das ist einfach spannend, weil man das, man hat das ja nicht
weil
so oft
im Leben.
Weil
wir auch so ein bisschen unterschiedlicher sind. Ja, ich sag mal, ich kenne das ja aus einem, ich komme ja aus einem nationalen Parlament schon, beziehungsweise aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und da kennt man ja so eigentlich so seine Pappenheimer, die dann in der FDP quasi für die FDP, die kennt man ja alle schon.
Ja.
Und hier kommt man so ein bisschen zusammen und muss erstmal rausfinden, wie tickt denn der alle? Also erstmal kennt man sie alle nicht, nicht alle. Und dann muss man auch rausfinden, wie tickt denn hier wer? Ja, also persönlich, aber auch politisch. Ja.
Genau, genau.
Und man tickt auch nicht immer komplett gleich, weil dann doch auch nationale Unterschiede es gibt sozusagen. Was ist denn zum Beispiel besonders für einen Luxemburger oder eine Luxemburgische, würde man das so sagen? Luxemburgische Abgeordnete besonders relevant, wo du sagen würdest, boah, da habe ich das erstmal anders gesehen, vielleicht als andere das sehen würden.
Oh, das hängt aber auch wirklich vom Politikbereich ab, ne? Vom Politikfeld.
Vielleicht noch dazu, dein Politikfeld, das wurde, glaube ich, eben schon so ein bisschen aus deiner Motivation für die Politik auch klar, ist die Sozialpolitik, aber so eine sehr, wenn ich das richtig verstehe, stark auf Bildung, auf Hilfe zur Selbsthilfe fokussiert, also so ein klarer liberaler Gedanke, auch Aufstieg, aus so ein bisschen aus deiner eigenen Lebensgeschichte heraus.
Genau, genau.
Wie engagierst du dich da im Europäischen Parlament für?
Also vielleicht auch zur kurzen Erläuterung für die Zuhörer. Also meine Eltern sind in den 70ern von den Kapverden, das ist eine Inselgruppe in Westafrika, nach Luxemburg emigriert. Und mein Vater ist sehr früh gestorben. Und meine Mutter hat ihre 5 Töchter ganz alleine mit dem Gehalt einer Putzfrau großgezogen. Und ich bewundere sie daher. Und
Wahnsinn,
weil sie auch diese Kraft hatte, nie aufzugeben. Und das Ziel war natürlich, dass es ihren Kindern besser gehen sollte. Und diese Chance haben wir alle bekommen, haben alle einen Abschluss. Ich hatte Lehrer, besonders eine, die sehr engagiert war, auch an der Uni, einen Professor, der sehr engagiert war, der auf mich eingegangen ist und mich motiviert hat. Frau Semedo, Sie schaffen das, machen Sie die Zwischenprüfung, danach wird es ein Genuss für Sie. Und ich denke, ja, es war hart, aber es hat Spaß gemacht, er hatte recht. Und ich denke, diese Möglichkeit sollte jeder bekommen, wenn man eine gute Bildung oder Ausbildung genießt, hat man später auch einen guten Job und ein gutes Leben. Und es ist nicht so überall in Europa, in der EU. Und daran will ich arbeiten. Deshalb ist Bildung, Zugang zu Bildung und Weiterbildung mir sehr wichtig. Aber auch zum Beispiel der Mindestlohn ist ja ein großes Thema, war auch bei der Demokratischen Partei, also bei meiner Partei, während dem Wahlkampf Thema, weil ich das auch aus der persönlichen Erfahrung kenne. Wenn man 8 Stunden arbeitet, und meistens ist es ja harte Arbeit, körperliche Arbeit, soll man auch dementsprechend fair bezahlt werden. Und das soll auch überall in der EU gelten und Leute auch motivieren, arbeiten zu gehen, wenn man davon leben kann. Und das sind so meine großen Prioritäten. Ich hatte jetzt eine, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, in KULT, also dem Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend und Sport, hatte ich eine Opinion, also eine, wie sagt man das?
Ja, eine, kann man schon sagen, eine Opinion. Also das heißt, du hast quasi einen Bericht geschrieben zu einem Bericht in einem anderen Ausschuss. Das heißt, vielleicht das können wir wirklich einmal erklären. Das heißt, in einem Ausschuss wird etwas behandelt, aber der andere Ausschuss hat schon irgendwie mit da zu tun.
Genau.
Und deswegen schreibt der nochmal eine Meinung, wie er das sozusagen sieht.
Die aus der Perspektive dieses Ausschusses.
Dieses Ausschusses. Und das geht dann an den anderen Ausschuss, damit die das sozusagen in ihrem Bericht berücksichtigen.
Ja, hier war sein Bericht.
Haben wir quasi auch noch gleichzeitig ein bisschen hier im Parlament mit erklärt. Wieder. Super.
Ja, das ist gut.
Ja.
Also es ging um einen Bericht des Sozialausschusses zum europäischen Semester, das den Mitgliedstaaten auch Recommendations, wie kann man sagen,
Hinweise.
Genau, Hinweise gibt zur Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und da habe ich dann für den Kulturausschuss meine Meinung dazu geschrieben. Und da habe ich sozusagen den Fokus wieder sehr auf Bildung, Bildung, Chancengleichheit gesetzt, aber auch auf sozusagen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ja die Situation jetzt in der EU, und ich bin der festen Überzeugung und setze mich gerne dafür ein, dass all diese Leute, die jetzt nicht in der EU geboren sind, die zu uns gekommen sind und auch wie meine Eltern auf eine bessere Zukunft hoffen, dass vor allem auch die Jungen durch Sport und Bildung zum Beispiel mehr Integrationschancen haben.
Da sind wir, glaube ich, völlig einer Meinung. Also das Thema Integration, die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, Bildung auch so ein bisschen, dass man sich schon, dass man die Chance bekommt, dass man den Weg sich dann aber auch erarbeiten muss. Das höre ich auch bei dir so raus. Das ist,
man bekommt nichts geschenkt.
Genau,
das wäre ja schön.
Genau. Ich glaube, da sind wir absolut einer Meinung. Beim Mindestlohn will ich nochmal, weil das ist, glaube ich, so eine Debatte auch bei uns, bei in unserer Fraktion gibt es ja auch einige, die sagen wie du, naja, wir brauchen da sozusagen einen gewissen Standard zumindest. Sozusagen,
kann nicht in jedem Land gleich sein.
Genau.
Weil Luxemburg kann man oder Deutschland kann man zum Beispiel nicht mit Bulgarien vergleichen, was man da zum Leben braucht.
Das heißt, man würde so 60% ist das, glaube ich, das ist so die Idee.
Ja, aber ich muss da sagen, wenn man das zum Beispiel in Luxemburg einführen würde, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber das wäre auch nicht unbedingt bezahlbar.
Genau.
Weil er sehr hoch ist in Luxemburg zurzeit bei 2.100 Euro.
Ja.
Und deshalb ist so eine pauschale Berechnung eigentlich nicht möglich. Der zuständige Kommissar Nicola Schmidt, denke ich, ist als Luxemburger sich dessen auch bewusst, dass es viele Extreme gibt.
Ja.
Aber dort,
wo es auch ein bisschen andere gibt. Und auch ein bisschen andere Systeme ja teilweise. Also,
ja,
wir haben natürlich bei den Sozialsystemen ganz andere Systeme. Also zum Beispiel, es würde ja niemand sagen, boah, die Skandinavier, die sind ja so unsozial, weil da ist der Sozialstaat eigentlich besonders stark ausgerichtet.
Ja.
Die sagen aber, wir haben bei uns einen starken Sozialstaat und wir haben starke Sozialpartner, also die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Und das handeln die bei uns aus. Und das wollen wir uns nicht von der EU kaputt machen lassen, dass die da was vorgibt. So ähnlich ein bisschen ist es in Deutschland. Da haben wir eigentlich auch eine starke Sozialpartnerschaft. Plus wir haben natürlich beispielsweise über Hartz IV. Also wir haben ja sozusagen, also bei uns kriegt ja jeder, der sich arbeitslos meldet, das Geld. Wir müssen gucken, wie schafft man es effektiver, das in den...
Hier geht es ja um den Mindestlohn. Den habt ihr in Deutschland ja auch nach vielen Streitigkeiten eingeführt. Es ist einfach...
Aber du würdest schon sagen, das wollte ich nur so... Das heißt, wir müssen doch bei der Sozialpolitik die Unterschiedlichkeit auch in der Europäischen Union betrachten.
Ja.
Aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass es ein totales sozusagen Gefälle irgendwie gibt,
Es sollte kein Sozialdumping erlaubt sein. Mhm. Und wenn man jetzt keine flächendeckende Tarifverträge hat, also ich kann nur sagen, egal ob, wie sagt man, ob ein Lehrer, eine Putzfrau, wer auch immer arbeitet, 8 Stunden sollte dafür auch gerecht entlohnt werden. Und dann heißt es nicht, dass der eine für die Arbeit vielleicht einen gerechteren Lohn kriegt als der andere.
Ja.
Das ist diese Möglichkeit von Willkür. Und insbesondere auch mit der Zuwanderung ist die Gefahr groß, dass es in manchen Ländern, Städten, Bereichen,
ja,
Sektoren, genau, dass es da dazu kommen könnte. Und das müssen wir verhindern. Mhm. Und deshalb stehe ich ein für einen Mindestlohn.
Gut, da diskutieren wir über die Wege nochmal. Aber das ist, glaube ich, ja schön, sehen.
Das wird nur eine super Diskussion.
Das kann man nur vielleicht unseren den Hörern sozusagen auch mal sagen. Ja. Das Interessante ist, wir sind in einer Fraktion. Wir sehen das zum Beispiel in der Frage auch ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch, sind viele in der Fraktion. Und das ist das Interessante hier in Europa. Ja, man hat nicht nur die Fraktionsmeinung, man musste auch diskutieren, man musste auch wieder einen Kompromiss suchen. Ja, in anderen Fraktionen wird das wiederum anders gesehen. Und man geht nicht schon so von vornherein. Ich sag mal, die deutsche Diskussion, da ist immer irgendwie CDU, FDP gegen Mindestlohn, die anderen für Mindestlohn. Wenn du da gesagt hättest Mindestlohn, dann sagen alle, oh, was sagt ihr? nur das kann man hier gar nicht so machen, weil das auch unterschiedlich gesehen wird. In unterschiedlichen Ländern auch ein bisschen. Und man dann am Ende gucken muss, okay, wie setze ich das durch? Wie diskutiere ich? Wie überzeuge ich andere?
Das ist genau das, was mich so fasziniert, als Abgeordnete hier dabei sein zu dürfen. Mhm. Man hat die persönliche Meinung und Erfahrung. Man hat natürlich dann auch sozusagen die Meinung der Partei auf nationaler Ebene. Dann gibt es dann irgendwann einen Kompromiss eventuell in der Fraktion. Aber dann muss man nochmal Kompromisse mit anderen finden. Und jeder bringt auch diese nationale Perspektive aus seinem Mitgliedsstaat mit ein. Aber das ist ja genau das Spannende. Zuzuhören, wenn es um verschiedene Themen geht, bist du mit dem MEP aus dem einen Land vielleicht auf einer Linie und bei einem anderen Thema wieder mit einem anderen. Aber genau das ist, glaube ich, das Spannende. Und was wir ja nie vergessen dürfen, ist, dass wir uns ja zusammensetzen und uns austauschen und Lösungen finden wollen für die Europäische Union. Mhm. Dass es jedem in der Europäischen Union gut geht.
Und besser
geht. Und dieses Ziel haben wir ja immer noch vor Augen. Ne? Aber bis man da hinkommt, ist es auch sehr spannend.
Aber lass uns noch ein anderes Thema ansprechen, wo ich dich, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen habe.
Okay.
Da ging es nämlich um Steuer. Also nicht, dass die Monika jetzt die Riesensteuerpolitikerin ist, aber da ging es darum, die Steuerpolitik ist ja Hoheit der Mitgliedstaaten.
Genau.
Und da sagst du auch, Luxemburg ist da ja auch besonders aktiv, sag ich mal, bei der Steuerpolitik. Das soll so bleiben.
Ja.
Müsste man da nicht dann jetzt nehme ich mal ganz fieserweise deine Argumentation von eben, müsste man dann nicht sagen, naja, wenn wir gewisse Standards überall in Europa haben wollen, müsste man dann nicht auch sagen, naja, dann muss es einen Standard auch bei der Steuergesetzgebung geben?
Dazu kann ich sagen, dass, ja klar, man könnte in der EU anfangen. Aber zum Beispiel ist Luxemburg ja eine sehr offene Wirtschaft, auch mit seinem Finanzplatz sehr vernetzt, nicht nur in der EU, sondern auch weltweit. Wir sind, was Fonds betrifft, die Distribution of Fonds, sind wir auf Platz 2 weltweit hinter den USA. Und die Finanzwelt beschränkt sich ja nicht nur auf die EU zum Beispiel. Das heißt, in Luxemburg vertreten wir die Meinung, also die Demokratische Partei, aber ich glaube auch der Großteil der Parteien, dass man auf weltweiter Ebene, zum Beispiel auf OECD-Ebene, anfangen sollte. Weil wir sitzen nicht unter einer Glasglocke. Und wenn die Wettbewerbsfähigkeit durch neue Steuern, eingeführte Steuern oder erhöhte Steuern in der EU zurückgeht gegenüber anderen Kontinenten der Welt, das ist dann auch problematisch. Ne?
Und da wären wir dann nämlich zusammen, weil ich glaube, wir würden eher für gemeinsame Steuerbemessungsgrundlagen in irgendeiner Weise, dass man sozusagen die gleichen Regeln oder ähnliche Regeln hat.
Ja, ein Level Playing Field.
Genau, wie wir hier mal so gerne sagen. Es gibt ja so Begriffe hier, die werden immer benutzt. Level Playing Field, also ein gleiches Spielfeld für alle oder die gleichen Spielregeln für alle.
Genau.
Das ist so ein geflügeltes Wort hier in Brüssel. Aber das heißt, und dann würde man sagen, aber das ist ja, glaube ich, die Problematik, wenn man sagen würde, naja, es gibt sozusagen einen Mindeststeuer sozusagen. Ja, viel ist ja eine gute Idee. Aber dann würde es ja wahrscheinlich nur noch einen Wettbewerb der Steuern nach oben geben. Ne? Und es ist ja natürlich auch ein bisschen vielleicht auch ab und zu die Idee, mal zu sagen, naja, mit etwas niedrigeren Steuern ist man auch attraktiver als Standort. Und eigentlich sollte der Staat grundsätzlich auch das Ziel haben, möglichst effizient mit den Steuern umzugehen.
Ja, weil jedes Land braucht andere Ressourcen. Mhm. Luxemburg hat 602.000 Einwohner, dazu jeden Tag 200.000 Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten.
Wie viele Europaabgeordnete hat Luxemburg
eigentlich?
Sechs.
Ja, wir sind gut weggekommen.
Ja. Aber, das ist vielleicht auch noch für unsere Hörer, das muss man den Leuten dann auch immer noch erklären. 600.000 Einwohner Luxemburg, aber ihr habt quasi sechs, und das ist die Mindestzahl, ne, des Europäischen Parlaments. Ein deutscher Abgeordneter kommt, glaube ich, auf 800.000 deutsche Wähler.
Okay.
Aber das ist wie, wie sage ich das jetzt? Warum ist das fair trotzdem? Das ist jetzt schon eine böse Frage.
Das ist wirklich eine böse Frage, weil ich bei den Verhandlungen ja auch nicht dabei war. Aber vielleicht ist Luxemburg einfach sehr überzeugend gewesen und hat gesagt, wir unterstützen dieses Projekt. Ja, aber also wenn man jetzt die Zahlen sich so anhört.
Ja, es ist ja nicht nur Luxemburg, es ist ja auch Malta.
Es gibt auch Malta, okay, Estland hat schon mehr, aber auch Malta. Ja, das ist halt so.
Aber ist es natürlich auch so, dass die kleineren, sag ich mal, vielleicht im Rat beispielsweise, ja, wo es dann auch um die Bevölkerung geht, ja,
genau,
die dann repräsentieren, auch weniger eine Rolle spielen, ja, und wo man natürlich schon sagen muss, wenn am Ende aus einem Land weniger als ein Abgeordneter würde ja auch nicht gehen, das wird ja auch schwierig. Und wenn dann vor allem auch nur ein Abgeordneter immer wäre, wäre es natürlich auch schwierig, so ein bisschen die politische Vielfalt da darzustellen.
Ne? Das stimmt. Insgesamt. Das stimmt. Aber ich wollte noch ganz kurz auf die Steuern zurückkommen.
Denn, ja. Jetzt willst du doch über Steuerpolitik sprechen. Sie sagte auch bitte nicht über Steuerpolitik.
Das ist unsexy. Nein, aber ich wollte nur noch etwas klarstellen, weil ich glaube, auch das Image Luxemburgs in der Europäischen Union ist wegen der Vergangenheit, als Luxemburg auf die schwarze Liste kam, wann war das, 2008, 2009, ist noch immer ein bisschen angeschlagen, obwohl sehr viel daran gearbeitet wird. Und in meiner Magisterarbeit habe ich untersucht, die habe ich 2015 abgegeben, warum Luxemburg sein lange gehütetes Bankgeheimnis irgendwann aufgegeben hat.
Okay.
Und also das sind 120 Seiten. Ja, viel Text.
Die verlinken wir euch.
Also es war sehr spannend. Und da habe ich das halt untersucht. Und man muss auch sagen, es ging auch ohne Bankgeheimnis später. Der Finanzplatz Luxemburg ist sehr diversifiziert. Du hast wirklich Experten dort sitzen, die viele Sprachen sprechen. Und das ist halt auch das, was die Kunden gerne möchten. Wir sind, was Green Finance und so weiter angeht, sind wir auch mit vor Fintech. Also da wird auch von der Regierungsseite auch sehr, sehr viel gepusht. Und weil Luxemburg so klein ist, kann man sich wirklich so zusammensetzen und etwas schnell umsetzen. Das heißt, es geht in Luxemburg auch nicht nur um Steuern, es geht auch um das Know-how und um die Expertise.
Und der Premierminister von Luxemburg kommt von deiner Partei?
Xavier Bittel, der Finanzminister auch.
Der Finanzminister Pierre auch,
Gramenia.
Also Wahnsinn. Und was der Xavier Bettel neulich auf dem ALDE-Party-Kongress, also die liberale Europäische Partei, erzählt hat, ihr habt jetzt in Luxemburg das Cannabis legalisiert.
Ja, genau.
Das habe ich mitbekommen auf jeden Fall. Genau. Das ist auch ein richtig guter Schritt.
Genau, also das kommt auch sehr viel von den jungen Parteimitgliedern.
So wie das übrigens bei der FDP in Deutschland auch ist. Die auch. Liberalen haben das durchgesetzt, weil nämlich ein regulierter Markt mit Jugendschutz besser ist als ein unregulierter Schwarzmarkt, wo eigentlich nur die Dealer von profitieren.
Ja, wo die Dealer von profitieren, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Und man muss sich nicht mit zwielichtigen Typen treffen, denn früher oder später ist das so. Und ich meine, das bringt auch Gefahren mit sich.
Vom Kiffen wieder zu Europa. Stellen wir uns mal vor, oder wir hätten jetzt gekifft und würden uns hier völlig, das haben wir natürlich nicht.
Nein.
Wir würden jetzt hier mal so Visionen entwickeln für die europäische Zukunft. Wenn du dir Europa in 10 bis 20 Jahren vorstellen würdest, was wäre deine Vision? Ganz ohne, dass du jetzt davor geraucht haben
und
müsstest.
Und auf die Verträge
genau,
schaue.
Das kannst du auch, also du könntest jetzt einen Tag alles verändern, du hättest da die Fantasie für, wie würde die EU in 10, 20 Jahren aussehen?
Ich wünschte mir ganz persönlich, dass die EU dann so ein bisschen das reflektiert und das ist, was ich in Luxemburg jeden Tag erlebe. Das sind, wir haben in Luxemburg, was sind fast 48% Leute, Menschen, Bürger mit einer anderen Nationalität, also eine andere Nationalität, dazu aber auch, ich bin ja Luxemburgerin, auch die ganzen Einwanderer, das sind Franzosen, Deutsche, Spanier, Portugiesen, Kapverdianer und so weiter, die den luxemburgischen Pass haben. Und wenn man durch Luxemburg geht, hört man so viele Sprachen, man sieht so viele, man spürt so viele Kulturen und genau das wünsche ich mir für die EU und in Luxemburg hat man sozialen Frieden. Das heißt, wir leben friedlich miteinander, wir kommen gut aus und ich wünsche mir das auch für die EU, dass man sozusagen auch eine europäische Identität neben der, die man aus seiner Heimat hat, auch entwickelt und dass vor allem die jungen Leute reisen, andere Leute, andere Länder, andere Traditionen auch kennenlernen. Aber dass wir das Europäische, dass der Europäischen Union noch mehr hervorheben und leben und lieben.
Eine europäische Identität ist eine, finde ich, tolle Vision für die Zukunft. Dafür muss man über Europa reden und miteinander reden. Das haben wir heute gemacht in meinem Podcast. Liebe Monika, schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.